Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast zum Thema professionelle Bauabläufe. Und im heutigen Podcast möchte ich euch erstmal einen Überblick geben aus den Kernessenzen, Kernerkenntnissen aus dem ersten Quartal 2024. Und wir haben insgesamt 5 Themen für euch vorbereitet. Erstes Thema so Bieterfragen, LV-Analyse, was kann man damit tun? Zweitens Argumentationsketten, die dir in der Nachtragsdurchsetzung helfen. Drittens deine Erwartungshaltung in Bauprojekten ist komplett falsch. Viertens Nachweisführung und wie kommunizieren wir denn generell? Und fünftens halt eben einfach Quick Wins für Liquiditätssteigerung. Ja, das ist so übergeordnet das Thema, was deutschlandweit alle Handwerker in allen Gewerken auf der Zunge brennt. Und lasst uns direkt starten mit dem Thema 1, Bieterfragen, LV-Analyse. Heutzutage ist es essentiell, dass du überhaupt weißt, was du kalkulieren sollst. In der aktuellen Zeit hast du ja teilweise 10, 20, 30 Wettbewerber, vorher nur 3 bis 5. Ja? Also man merkt, dass das Privatkundengeschäft jetzt auf dem Boden liegt und alle Leute versuchen, öffentliche Aufträge abzugreifen. Ist es halt essentiell, dass du weißt, was du überhaupt kalkulieren sollst und was nicht. Denn wenn du alles reinkalkulierst, was die Planer und Architekten so da reinschreiben, also die ganzen Inklusivleistungen, wirst du dich von einer möglichen Mindestplatzierung wegkatapultieren, denn du hast 0,0 Auftragschance, wenn du denkst, dass du diese ganzen Komplettheitsklauseln und Inklusivleistungen alle reinkalkulieren musst. So, damit geht es schon mal los. Ja? Das tun alle, die vom Privatkunden kommen, deswegen keine Sorge, kein Problem, dass so viele Wettbewerber jetzt am Markt sind. Die Leute, die sich nicht mit der VBA und VBB auskennen, die haben sowieso keine Auftragschance, weil sie alles reinkalkulieren. So, dann ist also der Punkt, dass du dich strategisch mit geschickten Bieterfragen auf deine Nachtragsansprüche schon einstellen und vorbereiten kannst. So, das machst du, indem du nicht nur technische Bieterfragen stellst, sondern dass du zunächst einmal akzeptierst, dass es überhaupt nicht nachteilig ist, dass du überhaupt Bieterfragen stellst. Strategische Bieterfragen sind unfassbar wertvoll, wenn man weiß, wie sie zu stellen sind, wann sie zu stellen sind und vor allen Dingen, wie man mit den schwachsinnigen Antworten der Vergabestellen damit umgeht, sobald du halt eben den Auftrag im Haus hast. So, darüber könnte ich den ganzen Tag lang mit dir reden. Der Punkt ist aber vielmehr der, du musst erstmal akzeptieren, dass du in der heutigen Zeit viele Bieterfragen stellen solltest, denn die meisten LVs sind katastrophal schlecht und unvollständig ausgefüllt oder erstellt. Und damit bürgen sie auch ein exponentielles Haftungsrisiko für dich als Handwerker. So, und dann stelle ich dir mal eine ganz pragmatische Frage. Weißt du überhaupt mit Abgabe deines Leistungsverzeichnisses, wie viele Projektleiter und Obermonteurstunden du für dieses Projekt absolut kalkuliert hast? 99,9% der Betriebe antworten jetzt mit Nein. Was willst du überhaupt von mir? So, und das ist eine unfassbar wertvolle strategische Frage, indem du dir einfach mal klar machst in Zukunft, wie viele Stunden Aufwand hast du denn für eine Projektleitung hier kalkuliert, um das Ding abzuwickeln? So, weil erst wenn du das kennst, wird dir erstmal klar, warum du überhaupt die ganzen Schreiben mit dem Auftraggeber erstellen sollst, damit halt deine kalkulierten Stunden überhaupt erstmal realistisch sind. Also plakatives Beispiel. Wenn dein Projektleiter 7 Runden drehen muss mit dem Auftraggebervertreter, mit dem Architekten, mit dem Planer, bis er mal eine ausführbare Ausführungsplanung oder Werkplanung des Architekten bekommen hat, dann sind die meisten Projektleiterstunden schon weggeballert. So, das heißt, du hast jetzt schon dein kalkuliertes Kostensoll aufgebraucht und es braucht jetzt schon einen Projektleitungsnachtrag. Ja, das wird dir aber erst klar, wenn du diese Klarheit und Transparenz in deiner eigenen Kalkulation erstmal kennst und vor allen Dingen dir bewusst machst. Also ein sehr, sehr geiler Appell und Denkanstoß für dich, aus dem du richtig viel machen kannst. Themengebiet 2. Sichere Argumentationsketten. Es bringt dir ja nichts, wenn du in deutschen Bauprojekten Recht hast, aber am Ende nicht zu deinem Recht kommst. Der Punkt ist vielmehr der, wie geht es pragmatisch? Es bringt nichts, irgendwie juristisch zu recherchieren. Es bringt überhaupt nichts, irgendwelche Juristen mit den Aufgaben zu betreuen, um jetzt hier zu berechtigten Vergütungsansprüchen zu kommen. Hintergrund, Juristen sind halt Urteilstheoretiker. Juristen haben überhaupt keinen Plan von Technik, haben überhaupt keinen Plan von Zahlenmaterial. Noch schlimmer, sie empfinden das als, wie hat er das eben so schön genannt in einem anderen Gespräch, Teufelszeug. Ja? Baubetriebliche Zahlen sind Teufelszeug. Ja, das ist so die Sicht der Juristen, deswegen funktioniert das mit den Juristen auch nicht. Ja? Die können aus deiner Scheiße kein Gold machen. Das heißt, du musst akzeptieren, dass du derjenige bist, der eine vernünftige Dokumentation, aber pragmatischerweise so aufbaut, dass sie nicht deine Hauptzeit im Büro beansprucht. Ja? So. Das heißt, du brauchst sichere Argumentationsketten gegen immer wiederkehrende Ablehnungsgründe und Ablehnungsargumentationen der Auftraggeberseite. Also fang doch einfach mal an, die ganzen Ablehnungsgründe, die du jeden Tag, jede Woche, jeden Monat hörst, einfach mal über den Jahresverlauf zu sammeln und in Stichpunkten niederzuschreiben und dann halt einfach mal zu überlegen, wie kann ich denn diese wiederkehrenden Ablehnungsgründe verargumentieren, dass ich irgendwie in einer möglichen Verhandlungssituation auch zu meiner berechtigten Vergütung komme. Sehr, sehr interessanter Ansatz für dich als Handwerksbetrieb. Denn das ist ein Unternehmenswert, den du über die Monate und Jahre damit aufbaust, der sich erst in Jahren oder der sich immer noch in Jahren in der Zukunft massiv monetär bei dir auszahlt. Ja? So, und das darf niemals juristisch sein, weil Juristerei vergiftet Projekte und dann geht es nicht mehr ums Handwerken. Ja? Wir vertreten halt nach wie vor die Auffassung, für das ehrbare Handwerk klar und transparent zu kommunizieren. Das bedeutet natürlich auch, dass wir akzeptieren, dass wir auf ja, Fehler, Unvollständigkeiten oder halt ja, komplette fehlende Qualifikation im Projektteam aufmerksam machen. Das sorgt zumal am Anfang immer mal für Emotionswellen, die auf dich zukommen in Form, dass der Auftraggeber dich über das Telefon anschreit und wenn das Telefon meterweit am Ohr weghorst, immer noch lautstark zu hören ist. Aber das sind halt emotionale Reaktionen. Wenn man dann in der Sachlichkeit weiter durchgreift, dann erkennt er im weiteren Verfahren, im weiteren Verlauf schon, dass du ihm ja nichts Böses willst, sondern einfach nur sachorientiert Dinge lösen möchtest. In seinem Sinne sogar. Ja, der Auftraggeber kann ja froh sein, wenn er einen Handwerksbetrieb, der den professionellen Bauablauf lebt, an der Seite hat. Denn der Handwerksbetrieb ist der Einzige, der ihm auch die ganzen monetären Folgen von seinen ganzen Störungen und so weiter erst einmal aufzeigen kann. Und zwar in sehr frühen Phasen eines Bauprojektes und nicht erst am Ende. Ne? Ich hasse Betriebe, die am Ende mit riesen Nachtragsforderungen kommen, sich dann bei uns beschweren, dass sie Nachträge nie durchbekommen. Es ist halt auch einfach hirnrissig und unfair und mit dem Messer von hinten in den Rücken beim Auftraggeber erst am Ende von Projekten vorstellig zu werden mit Nachtragsforderungen. Das macht man nicht. Das ist einfach nicht ehrbar und vor allen Dingen gar nicht transparent. So, dann Themengebiet 3. Deine Erwartungshaltung. Das Schlimme in deutschen Bauprojekten ist ja folgende Situation. Hast du ja vielleicht schon mal Gedanken drüber gemacht, vielleicht aber auch nicht. Wenn du ein LV bekommst, dann denkst du dir wieder, oh mein Gott, Widersprüche hier, Unklarheiten da, Unvollständigkeiten dort und auch noch die ganzen Komplettheitsklauseln. Das heißt, du weißt ja sofort, wenn du es durchblätterst, dass das hier niemals umsetzbar sein wird. So, das ist deine Sicht. Jetzt kommt aber die Sicht der Auftraggeber. Die Auftraggeber, die bezahlen ja hoch dotierte Honorarverträge an Architekten und Fachplaner und verlassen sich auf deren Erfahrung und Qualifikation. Das heißt, überleg mir das mal bitte, du darfst oder du musst davon ausgehen, du musst erwarten, dass der Auftraggeber denkt, er hat einen Profi als Architekt und Fachplaner an seiner Seite beauftragt. Deshalb ist er erstmal schwer verwundert, wenn du jetzt nicht klarkommst, zum Beispiel mit seinen LVs. Weil der denkt, er hat doch einen super LV abgelegt. Was will der Scheibe jetzt hier mit seinen ganzen Fragen? So, Der zweite Aspekt ist, der völlig absurd ist in der Systematik der VOB, du bist ja sogar gezwungen, einen Idealzustand zu kalkulieren, obwohl du weißt, dass das der letzte Schrott ist. Mit Idealzustand meine ich, welche Kriterien hast du denn in deiner Kalkulation zugrunde zu legen? Kriterium 1, Eindeutigkeit der Beschreibung. Ist nie gegeben, musst du aber kalkulieren. Du darfst dich darauf verlassen, dass alles eindeutig ist. Absurd. Zweites Kriterium, du darfst da erwarten, dass die Langtexte und Hinweistexte und die Baubeschreibung erschöpfend beschrieben sind. Das heißt, es ist ja nie erschöpfend. Das LV ist immer mangelhaft, ist immer lückenhaft. Kriterium 3, du bekommst ab Tag 1 des Auftrags eine vollständige, mangelfreie, ausführungsreife Ausführungsplanung. Das müssen wir so als Kalkulationsannahme annehmen. Das ist absurd. In deutschen Projekten ist, gerade beim Öffentlichen, in 0,0 von Projekten die Ausschreibung vollständig, mangelfrei und rechtzeitig da. Noch schlimmer, der Auftraggeber, der öffentliche Auftraggeber, der fordert ja von seinen Planungsteams Ausschreibungen, obwohl die Planungsteams noch gar nicht ihre Ausführungsplanung fertig haben. Kardinalfehler. Nach Verwaltungsbuch geht das ja alles gar nicht. Ne? Aber das sind so ein paar Dinge, wo du merkst, du musst eigentlich einen Idealzustand kalkulieren, obwohl wir wissen, dass davon später nichts realisierbar ist. Nächstes Kriterium ist kontinuierliche Durcharbeiten oder das kontinuierliche Leisten auf der Baustelle. Ohne Erschwernisse, ohne Einschränkungen deiner Arbeitstätigkeit. Ist in deutschen Projekten nie der Fall. Nie. Nie. Da der Architekt und der Fachplaner es auch nicht beschreibt, musst du es halt annehmen. Das ist absurd. Das ist wirklich absurd. So, und der nächste Teil. Du darfst zu Ausführungsbeginn, also die Frist für den Ausführungsbeginn, damit rechnen, dass du wirklich leisten kannst. In öffentlichen Ausschreibungen, in 9 von 10 Projekten sind wir in Beginnverschiebungen, weil Planung nicht da ist, Freigaben nicht da sind, Genehmigungen fehlen, Vorgewerke zu langsam sind und so weiter und so fort. So, warum erzähle ich dir das eigentlich hier mit der Erwartungshaltung? Weil all diese Annahmen treffen ja in der Praxis nie zu. Das bedeutet, ab Tag 1 des Auftrages hast du unfassbar viele Nachträge, die jetzt auf den Tisch des Auftraggebers kommen, ohne dass du jemals eine Schraube bestellt hast. Und das ist im Kontext von Klarheit und Transparenz ein essentieller Schritt. Ich habe das gestern wie oft gehört in Gesprächen. Die Chefs und Betriebe haben einfach Schiss, diesen Konflikt am Anfang zu führen und führen ihn dann am Ende und wundern sich, dass sie nie die Nachträge durchbekommen. Das ist bescheuert. Das ist eine total bescheuerte Haltung. Also check einfach deine Erwartungshaltung. So, viertes Themengebiet war das Thema Nachweisführung. Es bringt dir ja nichts, wenn du in deutschen Projekten Recht hast, aber nicht zu deinem Recht kommst. So, du wirst in aller Regel keinen Plan davon haben, wie man A, Nachweisführung in der Tiefe macht für der Höhe nach, also baubetriebliche Tiefen. Und du weißt auch B, nicht mit welchen Anspruchsgrundlagen man überhaupt argumentieren muss. Denn du bist der Experte für die Technik. Du bist derjenige, der die meiste Erfahrung hat, der die meiste Detailkenntnis hat. Ja, es braucht auch keiner zu erwarten, dass du irgendwie Jurist bist oder sonst was. Das Problem halt in der VOB ist, dass wenn du diese beiden Anspruchsgrundlagen nicht darlegen kannst, kommst du halt nicht zu deiner Vergütung, die dir eigentlich zusteht. Also musst du akzeptieren, dass du in der Nachweisführung so 3 Argumentationsbereiche können musst. Themengebiet 1, Technik. Kannst du wunderbar. Gar kein Problem. Das ist immer im Vordergrund. Themengebiet 2, Baubetriebslehre. Du musst den ganzen Quatsch aus der Handwerkskammer und deiner Technikerschule oder Ingenieurstudium vergessen, denn deine ursprünglich gelernte Zuschlagskalkulation findet 0,0 Anwendung in VOB-Projekten. Du musst halt eben mehr über die VOB-baubetrieblichen Werkzeuge Kenntnis erlangen. Und allein das, ja, ist ein Thema, was Juristen völlig falsch auslegen, was Juristen völlig falsch in Rechtsprechungen rauf und runter hin und her streiten, weil es einfach nicht pragmatisch ist. Ja? Es geht einfach um ein paar Zahlenzusammenhänge, die bereits schon in der Vergabe stattfinden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zuschlagskalkulation, Stundenverrechnungskalkulation ist alles Käse, brauchst du alles nicht nach VOB. Ne? Man braucht andere Zahlenwerke. Und drittens, der dritte Themenbereich ist halt eben diese Juristerei. Ja, du brauchst keine Paragraphen in irgendwelchen Dokumenten, empfehlen wir sogar, explizit auf Paragraphen zu verzichten, weil das vergiftet nur die Grundstimmung und Grundkommunikation im Projekt. Und nichts ist schlimmer, wenn nachher eine Kommunikation abreißt. Ja, muss aber schon klar sein, dass ein anderer, also ein Dritter, deinen Nachtrag auch auf Anspruchsgründe prüft. Und wenn er nicht feststellen kann, was du für einen Anspruchsgrund begehrst, ist halt formal gesehen erstmal dein Nachtrag nicht prüffähig. So, ein nicht prüffähiger Nachtrag wird sofort abgelehnt und zurückgewiesen, denn das ist halt Teil der Wahrheit. Du bist in der Nachweisführung. Und deshalb tun sich auch die allermeisten Betriebe in der VOB so schwer, weil das leider Gottes in den einschlägigen Ausbildungen, Technikermeister, Ingenieurschulen, in allen Gewerken komplette blinde Flecken sind und einfach nicht unterrichtet wird. So, und das sind so Themen, die musst du einfach akzeptieren, dass das so ist in Deutschland. Und eben, ja, dich damit weiter schlau machen auf unserem YouTube-Kanal oder sich einfach mal bei uns für ein Erstgespräch melden, um einfach mal rauszufinden, ob wir dir halt auch einfach da sehr, sehr kurzfristig und gut helfen können. So, und dann haben wir als fünftes Themengebiet die Quick Wins für Liquiditätssteigerung. Und das ist schon ein Themengebiet, da solltest du jetzt die Ohren spitzen, weil du hast in jedem Bauvorhaben aktuell extrem viele Liquiditätspotenziale und wir haben die mal zusammengeführt in unserem Training des professionellen Bauablaufs und wir gehen halt eben über die Unproduktivitäten. Ja? So, ich bin das gerade am Suchen, weil ich habe das mal ein bisschen zusammengeschrieben für diesen Part. Wir haben einfach Folgendes gemacht. Wir haben mal runtergeschrieben, was es so für tägliche Baustellen und Produktivitäten gibt, wo du einfach mit einfachen Stundenlohnzetteln für einfach mehr Liquidität sorgen kannst. So, ich gebe dir mal so ein bisschen einen Überblick, dass du einfach mal sensibilisiert wirst, was du alles in Bautagesberichten und Stundenlohnzetteln vom Auftraggeber unterschrieben bekommst. So, das Bautagebuch schreiben und veröffentlichen kriegst du per Stundenzettel. Ne? Also alles, was ich jetzt vorlese oder was ich dir jetzt erzähle hier, das sind im Prinzip einfach Stundenzettel. Bautagebuch schreiben. Rücknahmen von Lieferanten durchführen. Du hast ja eine Regel nach LV bestellt, das ist alles Schwachsinn und falsch und passt nicht vor Ort. Und die ganzen Rücknahmekosten, die da entstehen, deine ganzen Zeitaufwände, Dokumentation und Rumräumerei und Abstimmung mit Lieferant, kriegst du alles vergütet. Lagerplätze räumen, Fehlbestellungen generell, ne, wenn dein Projektleiter auch Fehlbestellungen macht, all diese ganzen Zeitaufwände, das ist am Tag vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, aber das sind alles Zeiten, die du dann per Stundenzettel vergütet bekommst. Bestandsermittlungen vor Ort, wenn irgendwie die Maße alle nicht passen und die Planung wieder nicht da vor Ort passt, kriegst du alles vergütet. Aufwärmen und Trocknungszeiten, Maßermittlungen, wenn in der Ausführungsplanung die ganzen Maße fehlen, kriegst du alles vergütet. Teilnahme an Joe-Fix-Terminen, kleinteiliges Arbeiten, wenn du irgendwo, was weiß ich, 10 Meter Rohr legen kannst oder Mehrschichtverbundrohr in eine einseitige beplanken Trockenbauwand legst und musst dann aufhören, weil ein Durchbruch fehlt, kriegst du alles vergütet, die ganzen zusätzlichen Aufwendungen. Ja, zusätzliche Mitarbeitereinweisung, sehr, sehr spannendes Thema. Wenn Baustellen halt so gestört sind, dass du ständig irgendwie Mitarbeiter hin und her schieben musst, musst du die Leute ja auch einweisen in die Arbeitsaufgabe. So, wenn dein Stammpersonal einfach, was weiß ich, 3 oder 4 Monate auf dem Bau mit dir tätig ist, dann ist man einmal eingewiesen und kann arbeiten. Aber wenn du ständig neues Personal auf der Baustelle hast, sind das alles Leistungen, die du vergütet bekommst. Stop and Go kriegst du vergütet, Planservernutzung kriegst du vergütet, Müllentsorgungen von anderen Gewerken kriegst du vergütet, Transportwege größer 35 Meter horizontal und größer 5 Meter vertikal kriegst du alles vergütet, kriegt kaum einer ausgeschrieben. Raumweises Aufmaß vor Ort, also die Aufmaßerstellung vor Ort, kriegst du alles vergütet, denn die VBC möchte nicht, dass wir Aufmaße vor Ort machen, die möchte das aus dem Plan heraus. Montageplanung ständig erweitern, kriegst du vergütet. Parken außerhalb von Werkgeländen kriegst du vergütet. Telefonate mit dem Fachplan und Architekt kriegst du natürlich alles vergütet, weil die meisten Fragen, die du an die Planung hast, sind aufgrund von unvollständigen oder mangelhaften Plänen. Ne? Also die ganzen Telefonate kriegst du alles vergütet. Rundgänge auf der Baustelle nach Schufixterminen kriegst du vergütet. So, und das soll dir einfach mal so ein bisschen sensibilisieren und eine Sensität geben, dass du mit deinen Obermonteuren da sehr, sehr viele tägliche Liquiditätspotenziale auf der Baustelle liegen lässt und einfach mit einem pragmatischen Stundenzettel zusätzlich abrechnen kannst. Ja, das soll es einfach mal gewesen sein, so für den ersten Podcast, ein kleiner Abriss aus den letzten 3 Monaten in 2024 und ja, bis zum nächsten Podcast.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.